hat er echt einfach so eine schöne Gabe, mit der sie uns dient. Ja, ich soll euch ganz, ganz, ganz liebe Grüße von Markus sagen. Und sie erleben wirklich eine aufregende Zeit da unten. Und die Heike hat ja erzählt, sie ist jede Nacht, hat sie sich um 2 den Wecker gestellt, damit sie beim Livestream dabei sein kann, beim Gathering in Südkorea. Das hat sie mir ein bisschen zu spät gesagt, weil ich bin eigentlich jede Nacht um 2:30 aufgewacht und mir ist nicht in den Sinn gekommen, dass ihr den Livestream anschauen könnt. Aber ich vermisse echt meinen Mann, das ist unglaublich. Geht mir so, jetzt reicht's. Aber ich schlafe halt auch nicht gut, weil ich es nicht gewohnt bin, wenn niemand neben mir ist. Aber es dauert nicht mehr so lang, wie es schon gedauert hat, habe ich gesagt. Aber ja, sie erleben echt eine aufregende Zeit und ich glaube, dass sie einiges berichten werden. Und es ist so spannend, was Gott tut, und wir leben echt in einer aufregenden Zeit. Ich glaube echt, dass die Propheten, die damals gelebt haben und die diese Zeit vorhergesagt haben, die, und wo es auch heißt, dass sie gerne in unserer Zeit leben würden, ich glaube, oder? Ja, es ist eine spannende Zeit. Wir sind am Ende der Zeiten und das Böse und das Gute wächst gemeinsam auf, so wie wir das erleben. Es wächst gemeinsam auf, es wird beide Arten von Samen, guter Same und der böse Same ist bereits gestreut, glaube ich. Und sie wachsen nebeneinander auf bis zum Ende, wo der Same vom, oder wo das Korn von der Spreu getrennt wird und dann sichtbar wird, was wirklich lebt und herrscht und regiert. Und wer wirklich lebt und herrscht und regiert. Und Herr, ich danke dir, dass wir einfach in deiner Zuversicht leben dürfen, dass du unsere Zuversicht, unsere Hoffnung, unser Leben bist. Jesus, wir ehren dich und wir preisen dich. Jesus, wir lieben dich und wir danken dir, dass du da bist und dass du jeden Einzelnen von uns liebst und gute Pläne für uns hast. Vater, wir segnen jetzt auch all die Dinge, die du mit Nord- und Südkorea geplant hast. Vater, wir danken dir, dass du gute Pläne hast, dass du zur richtigen Zeit das Richtige tust. Wir danken dir, Vater, für all die Dinge, die jetzt auf der Welt geschehen, dass es für die keine Überraschung ist, dass es für die kein, sondern du, Herr, hast deinen Plan in dem Allem, deine Pläne kommen zustande und du hast deine Pläne schon lange geschmiedet. Vor Grundlegung der Welt sind deine Pläne schon da und deine Pläne bestehen und werden zur Erfüllung kommen und dafür danken wir dir, Vater. Halleluja, so wie wir auch in die Erfüllung deiner Pläne kommen. Halleluja, dafür ehren wir dich, Jesus. Amen. Amen. Ich will heute über das über ein Thema predigen, über das wir auch gesungen haben. Und in seiner Gegenwart zu ruhen. Mein Thema heute heißt, in die Ruhe Gottes eingehen, darin sein und darin bleiben. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo so viel Unruhe um uns herum ist, wie, glaube ich, niemals zuvor. Und ich glaube, diese Unruhe wird zunehmen. Und ich glaube, wir müssen lernen, wie wir in der Ruhe Gottes sein und bleiben können und wie wir hineinkommen können. Und diese Ruhe ist viel mehr als wie nur Ruhe im Weltlichen ist, dass es still ist, dass keine Geschwindigkeit da ist, dass alles statisch ist, dass alles ohne irgendwelche Bewegung ist. Aber das ist nicht Gottes Ruhe. Gottes Ruhe ist viel mehr. Gottes Ruhe ist ganz anders. Ich sage euch einmal, was Gottes Ruhe eigentlich heißt. Auf Griechisch. Griechisch heißt Ruhe Katapausis. Katapausis. Die Katastrophe muss jetzt pausieren. So können wir uns das merken. Aber eigentlich, was es wirklich heißt, Wohnort, ein Niederlassen. Und wisst ihr, was das für ein Wohnort ist, was das für eine Niederlassung ist? Jetzt muss ich trotzdem, jetzt habe ich so eine große Schrift ausgedruckt und trotzdem kann ich es nicht lesen. Das heißt, zur Ruhe kommen und ich sage es auf Englisch, weil es steht auf Englisch da. A putting to rest, calming of the winds. Zur Ruhe kommen und den Wind zu stillen. Es heißt aber auch, das himmlische Gesegnetsein, in dem Gott wohnt und das uns verheißen ist, hineinzugehen. Wenn wir als Gläubige, nachdem wir durch Herausforderungen auch gegangen sind, standhaft festgehalten haben. Das ist das himmlische Gesegnetsein, wo Gott wohnt. Das auf Englisch heißt es das heavenly blessedness, in which God dwells. Das ist diese Art des Gesegnetseins, diese Ruhe Gottes. Das ist ein Ort, wo Gott wohnt. Und wenn wir in diese Ruhe hineinkommen, heißt es, dass wir am selben Ort wohnen, nämlich in diesem Gesegnetsein. Wenn wir von dieser Unruhe wegkommen, hinein in diese Ruhe Gottes, hineingehen in seine Ruhe, weil er ist eigentlich die Ruhe in Person. Und so viel Stürme, wie es um ihn gibt, ist er die Ruhe in Person. Und ein gewaltiges Bild für diese Ruhe sind diese Wirbelstürme, diese Tornados oder wie immer die heißen. Ich habe leider kein PowerPoint dabei, weil ich den Apple den von meinem Mann habe und ich kenne mich einfach noch immer nicht gescheit aus. Und wenn er nicht da ist, das Auto ist auch nicht gegangen und er ist nicht da und der Drucker ist nicht gegangen und er ist nicht da und... ja. Genau, ich habe überlebt, bisher. Also sorry, ich wollte euch echt ein Bild von einem Wirbelsturm bringen, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft. Ja genau, ihr habt ein bildliches Vorstellungsvermögen. Also stellt euch vor, ganz wilder Sturm und in der Mitte das Auge. Wo es total ruhig ist, wo keine Zerstörung ist. Ringsum ist die totale Zerstörung, die totale Unruhe, das totale Chaos, die Katastrophe. Und mittendrin ist die totale Ruhe. Mittendrin ist, als ob nichts wäre von dieser Unruhe, als ob keine Unruhe da wäre, ist diese gewaltige Ruhe. Und diese gewaltige Ruhe nennt man Auge. Und dieses Auge, ich habe mir das so vorgestellt, dieses Auge Gottes, das in dieser Ruhe ist. Und wenn wir in diese Ruhe hineinkommen, dann gibt es einen Blickkontakt. Dann gibt es diesen Blickkontakt mit dem Auge Gottes. Dann schauen wir in sein Auge hinein und dann, wie der David gesagt hat, dann gibt's keine Sorge mehr, dann gibt's keine Angst mehr, dann gibt's keine Unruhe mehr. Sondern das ist, dann sind wir in dieser Ruhe Gottes, weil in den Augen Gottes ist so viel Ruhe und Sanftheit und Liebe und Güte und die schaut uns an. Und in diesem Blick dürfen wir ruhen und dürfen wir Blickkontakt haben. Und ich glaube, wenn wir das einmal erlebt haben, diesen Blickkontakt mit dem Wesen Gottes, mit dieser Kontakt mit unserem Gott, dann wollen wir immer wieder hinein. Aber diese Wand rings um das Auge, die heißt Augenwand, das ist wie ein Sog. Sobald du zu nahe zu dieser Wand kommst, ich habe ja in Wikipedia gelesen, zieht die hinein in diesen Wirbel. Also und das geschieht, wenn wir nicht unsere Augen in diesem Blickkontakt mit Jesus halten. Dann zieht es uns näher in diesen Sog, in diesen Wirbel, in diese Turbulenzen hinein. Und darum müssen wir darauf achten. Und in Hebräer gibt's zwei Kapitel, wo es darum geht, in diese Ruhe einzugehen. Und wo es darum heißt, dass wir mit Eifer darauf achten sollen. Das ist Gott so wichtig, dass wir in dieser Ruhe sind. Weil er weiß, was für Stürme in unserem Leben sind, was für Stürme noch kommen werden. Die Welt ist voller Stürme und mehr Stürme werden noch kommen. Und er weiß, wie wir das brauchen, jetzt schon und immer mehr brauchen werden. Und so lass dich hineinnehmen, einfach in diese Ruhe. Ich möchte euch diesen Kapitel 3 und 4 vorlesen im Hebräerbrief. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich mag die Stelle absolut überhaupt nicht. Ich verstehe sie nicht. Ich bin nie klargekommen mit diesen zwei Kapiteln. Also, denk mir, okay. Es geht darum eigentlich um das Volk Israel, weil Gott von Anfang an eine Ruhe bestimmt hat. Gott hat für das Volk Israel eine Ruhe bestimmt. Und sie haben es nicht geschafft, da hineinzukommen. Und ich glaube, das ist auch unser Kampf, den wir auch haben, in diese Ruhe einzugehen. Genauso wie das Volk Israel gekämpft hat, die haben vielleicht damals andere Gründe gehabt. Aber Tatsache ist, dass sie es nicht geschafft haben, hineinzukommen. Und uns soll das nicht passieren, weil Jesus Christus selber nur schon ist diese Ruhe und nur schon, dass wir im Glauben einfach ihn angenommen haben, als unseren Herrn und Erlöser, sind wir schon in diese Ruhe eingegangen. Aber wie können wir wirklich ganz bewusst da drinnen leben und uns jeden Tag dafür entscheiden und jeden Tag neu da hineingehen, wenn wir spüren, wir drehen uns wieder in diesen Turbulenzen. Und darum möchte ich euch das jetzt einfach vorlesen und auch über die Kämpfe Israels lesen und über den Zorn Gottes, den er hat mit seinem Volk. Und ja, okay, Hebräer Kapitel 3, Vers 14 bis Kapitel 4, Vers 3. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Verbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jedem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung. Welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welchen aber zürnte er 40 Jahre? Nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Fürchten wir uns nun, dass wir nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen, aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben, wie er gesagt hat, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geschaffen waren, denn er hat irgendwo von dem siebten Tag gesprochen und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind, bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute, und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach noch nicht von einem anderen Tag geredet haben? Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in seine Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Ganz schön ein heftiges Wort, ha? Diese Ruhe ist so kostbar für Gott. Und dass wir in seine Ruhe hineingehen, ist ihm noch viel kostbarer, weil er will mit uns an diesem Ort, an diesem Wohnort des Segens sein. Er will uns da hineinziehen. Er will uns da hineinnehmen und herausziehen aus dieser turbulenten Welt und hinein in sein Reich. Und ich möchte zuerst beginnen mit diesem kurzen Teil am Schluss, wo er sagt, dass sie Gott selber am siebten Tag geruht hat, nachdem er seine Schöpfung gemacht hat, nachdem er sein Werk gemacht hat und getan hat und nachdem er 6 Tage an diesem Werk gebastelt und gemacht hat und wie wir auch in unserem Alltag an Dingen basteln und machen und aktiv und sind und tun und machen und schaffen, und das ist der Wille Gottes. Aber Gott sagt, wir sollen am siebten Tag ruhen, und das steht im 1. Mose 2:2-3 steht, so wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Ich denke mir, es ist so wichtig, dass wir von unseren Werken ruhen. Dass wir zur Ruhe kommen von dem, was wir getan haben. Und ich glaube, wenn dieser siebte Tag steht da, dass Gott von seiner Arbeit nicht nur, von seinem Werk nicht nur geruht hat, sondern dass er es vollendet hat. Das heißt, das Werk war schon fertig, aber er hat's vollendet. Ich glaube, an diesem siebten, an diesem Tag der Ruhe ist etwas zur Vollendung gekommen, etwas vollbracht worden, wie Jesus das Werk am Kreuz vollbracht hat, ist etwas vollendet worden, damit was Neues geschehen kann, damit wieder eine neue Woche starten kann. Aber ich glaube, dass in diesem Tag der Ruhe, den er geheiligt hat, den er separiert hat für sich, dass da was Besonderes geschieht. Nicht nur mit uns, sondern dass das, was wir geschaffen und gemacht haben in dieser Woche, dass Gott da drauf schaut. Ich glaube auch, dass in der Ruhe der Nacht, die Gott bestimmt hat, dass da was zur Vollendung kommt vom Tag. Ich glaube auch, dass unsere ewige Ruhe, in die wir einmal eingehen werden, wird zur Vollendung unseres Lebens kommen. Aber das heißt nicht, dass das Leben, es geht zu Ende, aber es hat Auswirkungen auf das Leben mit unserem Herrn. Und ich glaube, dass wir in diesem siebten Tag der Ruhe in diese Zeit der Vollendung hineingehen. Und wir uns das bewusst machen können, dass Gott am siebten Tag was Spezielles auch für uns hat. Und er ehrt es, wenn wir zur Ruhe kommen. Ich glaube, dass er diese Sabbatruhe, von der er da spricht, das ist nämlich diese Sabbatruhe, dass wir ruhen von unseren Taten und von unserem Tun und uns in die Vollendung hineinnehmen, dass wir nicht nur davon abhängig sind, was wir tun und uns damit identifizieren, sondern wir uns in ihm identifizieren. Das bringt diese Vollendung auch hervor in dem, was wir schaffen. Und so können wir in diese neue Woche hineingehen, in dieser Identität, in dieser Vollendung in Jesus Christus, neu gestärkt, neu in Jesus Christus gestärkt, in diese neue Woche der Werke hineingehen. Und darum ist diese Zeit der Vollendung, dieser Ruhe so wichtig. Gott hat uns sehr begrenzt geschaffen, sehr begrenzt. Wenn wir in der Nacht auch noch arbeiten wollen, dann werden wir zugrunde gehen. Wenn wir über Jahre kein Wochenende mehr haben, werden wir zerstört werden. Werden wir uns selber zerstören. Gott hat uns mit diesen Grenzen geschaffen und wir sollen diese Grenzen einhalten. Und jeder weiß, wenn man da drüber geht, das kann vielleicht einmal eine Zeit lang sein, aber wenn wir ständig drüber gehen, zerstören wir uns. Nicht nur unseren Körper, auch unsere Seele, unseren Geist, wir zerstören uns, das bringt Tod über uns. Und ich glaube, dass wir mehr denn je darauf achten müssen, dass wir körperlich und seelisch und geistig zur Ruhe kommen, indem wir nicht arbeiten und keinen Freizeitstress haben, sondern einfach ruhen, Dinge tun, die uns Spaß machen. Ich glaube, dass Gott sich erfreut hat an diesem Werk, das er geschaffen hat. Und wir dürfen uns an unserem Leben freuen. Wir dürfen Spaß haben. Wir dürfen uns erfreuen an den Dingen, die Gott gemacht hat. Und wir dürfen uns erfreuen an dem, was wir geschaffen haben in der Woche. Und ich glaube, dass Gott das ehrt und sieht und wir ehren Gott, wenn wir diese Ruhe einhalten. Und das ist eine Entscheidung. Wir können so getrieben sein von all den möglichen Dingen des Alltags, dass wir keinen Feierabend mehr haben, dass wir heimkommen, so fertig sind und gleich ins Bett gehen, keine Zeit für die Kinder haben. Aber Gott ist es so wichtig, dass wir unser Leben einfach planen und Prioritäten setzen für unser Leben, damit wir bis ans Ende standhaft festhalten. Und es gibt so ein Sprichwort, das heißt, wenn der Teufel uns nicht stoppen kann, dann treibt er uns an. Wenn der Feind uns nicht stoppen kann, das Reich Gottes zu bauen, dann treibt er uns an, dann sagt er uns, du musst mehr evangelisieren, du musst mehr Bibel lesen, du musst mehr beten, du musst das mehr tun und das mehr tun und der musst dich treffen, der musst helfen und dem musst was tun. Dann treibt er uns an und dann kriegst du ein schlechtes Gewissen und Schuldgefühle, weil es nicht durch. Aber das ist nicht Gott. Gott treibt uns nie an. Was Gott verwendet, um uns in seine Werke hineinzunehmen, ist seine Liebe. Alles, was wir tun, sollen wir aus der Liebe zu Gott tun. Das soll unser Antrieb sein. Und kein schlechtes Gewissen, keine Schuldgefühle, kein irgendetwas, was ich tun muss, sondern das ist der Teufel. Und wir müssen klar unterscheiden, wo Gott uns hineinnehmen will durch seine Liebe, was er für uns vorbereitet hat zu tun und nicht durch das Getriebensein, durch irgendwelche Helfersyndrome oder durch irgendwelche Dinge, wo wir sonst ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir es nicht tun. Das ist nicht das Vaterherz, das ist nicht die Liebe des Vaters, die uns treibt oder zieht. Sondern die Liebe des Vaters, das geschieht aus einer Ruhe heraus und aus einer Gewissheit, dass das Werk oder dass das, was Gott mir sagt, er vorbereitet hat für mich, dass ich es tun soll. Vielleicht klingt das theoretisch, aber wisst ihr, was ich meine? So, halte deine Ruhezeiten ein Und nimm Verantwortung über dein Leben, dass du deine Ruhezeiten einhältst. Und jetzt kommen wir zu diesem zweiten Bereich, wo es um diese Ruhe geht, wo wir auch sehr viel in diesem im Hebräerbrief lesen. Das ist diese Ruhe, wo es darum geht, dass das Volk Israel einfach auch gestrauchelt hat, einfach es nicht geschafft hat, da hineinzukommen. Und da wollen wir jetzt ein paar Gründe anschauen, warum sie es nicht geschafft haben, da hineinzukommen. Und ich halte euch noch einmal vor Augen, was diese Ruhe eigentlich, was das heißt. Wisst ihr es noch? Katapause. Oh, ja. Katapause, genau. Und was heißt es? Ja, genau. Cool, Susi. Danke. Und was heißt es noch eigentlich? Ja. Wohnort des Segens. Wohnort, wo Gott wohnt. Weil da, wo Gott ist, ist immer Segen. Und er möchte, dass wir hinein an diesem Ort wohnen und bleiben und ansässig werden, in diesem Ort des Segens, des himmlischen Gesegnetseins heißt eigentlich. Da, wo Gott wohnt, und da wollen wir wohnen. Und was hat es jetzt diesen Israeliten so schwer gemacht, da hineinzugehen? Und ich glaube, das eine ist, so wie wir das auch immer wieder erleben, das sind Sorge und Ängste. Sorge und Ängste haben mit Unglaube zu tun. Und Sorge und Ängste kommen, wenn wir nicht auf Gott vertrauen. Da steht nämlich, dass sie nicht hineingekommen sind aufgrund ihres Unglaubens und aufgrund ihres Ungehorsams. Was war der Ungehorsam von dem Volk Israel? Dass sie Gott nicht treu waren. Dass sie immer wieder abgefallen sind von ihm, dass sie ihm nicht geglaubt haben, dass sie ihm nicht vertraut haben. Gott hat sie herausgeführt aus Ägypten und er hat sie durch diese Wüste geführt, um sie in das verheißene Land von Milch und Honig hineinzuführen. Und das wollten die Israeliten, sie wollten auch aus Ägypten heraus, aber schlussendlich haben sie Gott nicht geglaubt, dass er es auch machen wird. Und sie haben ihm darum nicht geglaubt, oder es ist sichtbar, dass sie es nicht geglaubt haben, ist, dass sie gejammert haben. Dass sie geklagt haben. Und dieses Jammern und Klagen ist aus dieser Angst und aus dieser Sorge herausgekommen. Die eine Angst, dass die Ägypter ihnen nachgejagt sind, um sie wieder einzufangen. Und das andere auch, dass diese Sorge, ob sie jemals wohl alles schaffen, ob Mose das hinkriegt, ob einfach diese Sorgen des Alltags. Wir haben nichts zu essen, wir haben nichts zu trinken. Dieses Gejammersuse des Volkes. Und ich glaube, dass wir oft auch nicht anders sind. Diese Ängste und unsere Sorgen, die führen uns oft dahin, dass wir jammern. Wisst ihr, was eigentlich Sorgen sind? Sorgen sind eigentlich Ängste über Situationen, die eintreffen könnten in der Zukunft irgendwann. Könnte vielleicht einmal irgendwas passieren. Aber das ist ja Angst, die ist nicht wirklich real. Meistens treffen diese Sorgen gar nicht wirklich ein. Das ist etwas, was in der Zukunft liegt, was vielleicht passieren könnte, aber wahrscheinlich gar nicht eintreffen wird. Das sind Sorgen, das sind eigentlich sowas von unnütz, wenn wir uns sorgen. Sorge vor Krankheit, Sorge vor, dass meine Kinder das nicht schaffen, Sorge über den Job zu verlieren, Sorge über alles Mögliche, zu wenig Finanzen zu haben irgendwann, sondern das sind Ängste, die wir einfach in die Zukunft projizieren und womöglich die womöglich gar nicht eintreffen. Und darum, denke ich, sind diese Sorgen so angetrieben vom Feind. Weil Sorge und Ängste halten uns ab vom Glauben. Weil in die Ruhe hineinzugehen können wir, indem wir glauben. Das ist das Nächste, wo ich ansprechen will. Da steht im Hebräerbrief, dass sie die Stimme Gottes gehört haben und sich aufgelehnt haben gegen die Stimme, gegen das, was er gesagt hat. Ich glaube, ich muss noch was zu diesen Sorgen sagen. In Jesaja 30 steht, dass durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Ich glaube, wir müssen lernen, unserer Seele zu sagen, dass sie still sein soll. Gerade bei Sorgen. Gerade bei Ängsten. Und auch wie der Psalmist sagt, der David hat seine Seele ganz direkt angesprochen. Er hat gesagt, dass sei still, meine Seele, und harre auf den Herrn. Denn ich werde ihn noch preisen. Das heißt, er hat seiner Seele befohlen, still zu sein. Und auch wir im Stillsein und im Ausharren und im Vertrauen ist unsere Stärke. Wir müssen unsere Sorgen, unsere negativen, unsere Murren, unsere negativen Gedanken, unsere Gedanken von Sorge müssen wir zum Schweigen bringen. Und ich glaube, dass da uns der Herr einfach hilft, weil oft schaffen wir das alleine gar nicht. Aber der Herr hat uns seinen Heiligen Geist gegeben als seinen Beistand und seinen Helfer, auch unsere Seele zur Ruhe zu bringen. Und ich glaube, wenn wir hineingehen in diese Ruhe, indem dass wir Gott, der Wahrheit Gottes, mehr glauben als diesen Sorgen und Ängsten, können wir in diese Wahrheit, in diese Ruhe hineingehen, indem wir unsere Seele füttern mit der Wahrheit Gottes. Dass er derjenige ist, der uns in unserer Not beisteht. Auch wenn wir in Not sind, so ist er derjenige, der uns beisteht, der unser Beistand und unser Helfer ist. Und darum sollen wir unsere Seele zum Schweigen bringen, unsere Gedanken zum Schweigen bringen. Weil Sorge kommt nie von Gott. Das andere eben, was er gesagt hat, ist, dass wenn wir heute seine Stimme hören, dass wir unsere Herzen nicht verhärten sollen. Was hat Gott den Israeliten gesagt, wo sie in der Wüste waren? Eigentlich hat Gott zu seinem Volk schon gesprochen, wo sie noch in Ägypten waren. Er hat durch Mose zu ihnen gesprochen. Er hat gesagt, ich bin der Herr, ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg, euch aus ihrer Arbeit erretten und euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch mir zum Volk annehmen und ich will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch herausführt unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg. Dann werde ich euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaac und Jakob geben will. Und ich werde es euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Gott sagt, wenn ihr heute seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wie kann ein Volk sein Herz verhärten, wenn Gott so etwas spricht? Ich will, dass du mein Volk bist und ich will dein Gott sein. Oft kommen an einer anderen Bibelstelle, da in Hebräer sagt er, dass ein böses Herz eben diese Stimme oder dieses Wort nicht annehmen konnte. Weil dieses Herz, dieses böse Herz, das böse Herz heißt eigentlich, dass dieses Herz voller Verletzungen und voller Schmerz ist. Und dadurch verhärtet sich ein Herz. Wenn ein Herz über längere Zeit mit Schmerz und mit Verletzungen voll ist und du nicht mit diesem Schmerz handelst, dann verhärtet sich dein Herz, dann wird dein Herz hart und dann kann Gott reden, was er will, er kommt nicht durch. Und darum ist so wichtig, dass wir mit unserem Herzen aufpassen. Darum finde ich das Seminar auch von der Karin so wichtig, dass wir darauf schauen und achten, dass wir nicht in eine Verhärtung unseres Herzens kommen, sondern dass die Worte, die Gott spricht, in uns hineinkommen, wie ein Same und Frucht bringen. Dass dieses Wort von Gott hineinkommt in unser Herz und uns hineinnimmt in diese Ruhe. Weil Stimme Gottes, diese Stimme, was es eigentlich heißt, sage ich euch jetzt auch noch. Und das war für mich sehr interessant, weil Stimme eigentlich im Griechischen heißt, jetzt muss ich es finden, Anna. Phaino oder Phone. Das Ursprungswort ist Phone und dieses Wurzelwort ist Phaino. Und das heißt eigentlich, dass etwas erscheint. Dieses Wort wird in mir wie ein Licht. Es bringt etwas zum Erleuchten. Dieses Wort Gottes scheint in mir. Es ist ein Licht und es bringt etwas hervor. Es bringt eine Offenbarung. Es bringt etwas in mein Herz hinein, wo ich plötzlich was verstehe oder wo ich plötzlich ergriffen werde und es wie ein Offenbarungswort für mich wird. Und was es eigentlich dann noch heißt, es ist, dass wir meet the eyes of God, steht da. Und das ist so interessant, weil das wieder hineinkommt, dass wenn wir dieses Wort Gottes annehmen und unser Herz bereit ist, hineinleuchten zu lassen durch das Wort, dann ist es wie, dass ich in die Augen Gottes schaue. Dann führt mich das wie in diesen Ruhezustand hinein, wenn ich diese Stimme Gottes annehme. Das ist wieder dieser Ruhepunkt, dieser Wohnort der himmlischen Segnung Gottes ist, wo ich seine Augen sehe, wo ich mit seiner Ruhe verbunden bin. Und darum ist es so wichtig, auch diese Zeiten zu haben, wo Gott zu mir sprechen kann. Und wichtig ist auch, das hat die Israeliten auch zu Fall gebracht, dass die Worte Gottes sich nicht mit Glauben verbanden. Diese Worte, dieses Erleuchten in meinem Herzen, das bringt Glaube hervor. Wenn mein Herz offen ist, das Wort zu empfangen und dieses Licht kommt in mein Herz, dann bringt mich das in diese Ruhe Gottes hinein. Dann bringt das Glaube hervor. Und dann kann ich auch in dieser Ruhe bleiben. Weil wenn ich dann wieder in meine Arbeit gehe, wo es vielleicht hektisch und wo es vielleicht turbulent ist, wo ich in der Welt bin, ich lebe in der Welt, weil Gott hat mich nicht aus dieser Welt herausgenommen. Aber ich kann trotzdem diese Ruhe einfach tragen in meinem Herzen. Die Welt beeinflusst mich nicht, weil ich in dieser Ruhe Gottes bin, weil ich die Augen Gottes sehe, ständig, weil diese Ruhe in mir ein Wohnort ist, der präsent ist und der da ist und wo ich immer sein kann. Und darum müssen wir darauf achten, dass wir erstens uns hineinnehmen lassen in diese Stimme Gottes, dass wir unsere Herzen sanft und weich bewahren, dass wir darauf schauen, dass keine Verletzungen, Unvergebenheit in unseren Herzen sind, die uns blockieren und verhärten und dadurch das Wort nicht wirklich hineinkommen kann. Aber Gott sagt, dass sein Wort durchdringt Mark und Bein, Seele und Fleisch. So hör nicht auf, das Wort zu nehmen. Weil eigentlich bringt das Wort schon Heilung in dein Herz. Eigentlich bringt das Wort schon Veränderung in dein Herz. Und so nimm dieses Wort. Und glaube dieses Wort und es wird Veränderung bringen. Es wird dich in die Augen Gottes sehen lassen und in diese Ruhe hineinführen. Schlussendlich kommen sie in dieses Verheißen. Also das ist das Erste, das Wort. Das andere ist, dass wir nicht durch Unglaube, durch all dieses Murren und dieses Jammern, wenn wir in Schwierigkeiten hineinkommen, dass durch Unglaube der Zugang in die Ruhe blockiert ist. Also wenn wir durch Glaube einfach das Wort annehmen und in diese Ruhe Gottes hineintreten. Was so gewaltig ist, was Gott eigentlich dann zum Schluss macht mit dem Volk Israel. Wir wissen ja, dass das Volk, die eben in dieser, die Gott eigentlich herausgefordert haben, die rebelliert haben gegen Gott. Das Volk musste sterben und eine neue Generation konnte erst in dieses verheißene Land hineinkommen. Und so wie wir auch diesen alten Dingen sterben müssen, wo wir so gewohnt waren, da drinnen zu leben, eben vielleicht auch in diesem Murren oder diesem Unglauben, dass wir mehr auf das geschaut haben, was wir gesehen haben, dass wir mehr erlebt haben, dass das Wort nicht durchgedrungen ist, weil wir vielleicht verhärtet sind. Aber diese Dinge, sagt Gott, dass er das von uns wegnimmt und die sterben müssen, damit wir in das verheißene Land hineinkommen. Und Joshua führt schlussendlich das Volk in das verheißene Land hinein. Und da steht dann in Joshua 21, Vers 43 und 45. So gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben geschworen hatte. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsumher. Ganz wie er es ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Ist das nicht gewaltig? Und Joshua war dieser Mann, der in dieser Ruhe Gottes gelebt hat. Das Volk Israel, wir wissen, Joshua und Kaleb sind als einzige von diesem Volk in das verheißene Land hineingekommen. Aber Joshua war immer in dieser Ruhe Gottes. Er hat immer mit Mose in diesem Zelt der Gegenwart Gottes verweilt. Er hat immer das Reden Gottes gehört, wenn er Gott zu Mose gesprochen hat. Und er hat sein Herz immer bewahrt. Sein Herz immer in der Gegenwart Gottes bewahrt. Und somit konnte er in dieser Ruhe sein. Mit diesem Wort ist auch dieser Glaube gekommen, wo all dieser Unglaube, das das Volk Gottes gehabt hat, nicht bei Joshua landen hat können. Joshua war voll des Glaubens, weil er wusste, dass Gott einfach ein Gott der Güte und der Gnade war. Und wie auch Gott zu uns, Gott spricht zu uns nur gute Sachen. Gott spricht zu uns über seine Güte, seine Gnade, seine Freundlichkeit, seine Liebe, die er hat zu dir als sein Kind. Und wenn wir dieses Wort mit Glaube annehmen, so können wir in dieser Ruhe sein, die Gott für uns verheißen hat. Und was so wichtig ist, glaube ich, das ist, dass wir eifern sollen, in diese Ruhe hineinzukommen, in dieser Ruhe zu bleiben. Dass wir nicht dem Feind erlauben, dass er uns abhält, in dieser Ruhe zu sein. Und Und Gott hat das Volk hineingebracht in das verheißene Land und hat mit all diesen Feinden gekämpft. Gott selber hat diese Feinde vernichtet und hat ihnen Ruhe gegeben in diesem Land. Und ich glaube, das ist schlussendlich dieses Land, wo wir dann auch mit Gott vereint sein werden, wo diese ewige Ruhe sein wird, auch wo diese komplette Ruhe sein wird, wo wir wir mit Jesus Christus verbunden sind an diesen himmlischen Segensorten. Aber er will, dass wir da und jetzt und heute in diese Ruhe eingehen und wir darum eifern sollen, wir uns darum bemühen sollen, wir auch gegen all diese Verhinderungen des Feindes angehen müssen, damit wir in diese Ruhe hineinkommen. Und so möchte ich jetzt einfach nur beten und Herr, ich danke dir einfach, dass du ein Gott voller Ruhe bist, dass du der Gott der Ruhe bist. Und so beten wir, Vater, dass du uns hineinnimmst in deine Ruhe. Hilf uns, Herr, überall da, wo wir in unseren Herzen Dinge haben, die du reinigen willst. Herr, nimm du alle Verletzungen, allen Schmerz weg. Und schenk du uns neu Glaube, der sich vereint mit dem Glauben, den du hast, Herr. Dass wir in diese Ruhe eingehen und in diese Ruhe eingehen und drinnen bleiben, Herr. Dass wir in unserem Alltag deine Ruhe leben, Herr. Herr, ich danke dir, dass wir getragen sind von dir. Dass du uns in jeder Not, in jeder Schwierigkeit trägst, Herr. Herr, dass du auch allen, die in Sorge sind und in Ängste sind, dass du sagst, komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Denn ich will euch erfrischen und Ruhe geben. Herr, so bete ich, dass du uns einfach hineinnimmst in diese Ruhe, die du uns verheißen hast. Herr, das ist ja Ruhe, wo du sagst, heute und jeden Tag sollen wir da hineingehen. Und so empfangen wir jeden Tag, Herr, und entscheiden jeden Tag in deine Ruhe einzugehen. Und ich danke dir, dass du uns deine Gnade gegeben hast, Herr. Nur durch deine Gnade, Herr, hast du uns befähigt, in diese Ruhe einzugehen. Halleluja. Herr, wir preisen dich dafür. Amen. Wenn du einfach spürst, du brauchst diese Ruhe wieder ganz neu, du brauchst einfach diesen inneren Ort, wo du spürst, da ist diese innere Ruhe. Das ist dieses Innere, nicht nur ein Gelassensein. Ich glaube, es ist auch oft, dass wir so eine Unruhe haben, weil wir eben nicht Gelassenheit, sondern in einer Vertrautheit mit Gott sind, dass wir Gott ganz vertrauen. Und so, wenn du spürst, du brauchst dann neu wieder du musst neu herauskommen aus diesem Sog der Unruhe und diesem Sog der Turbulenzen, der inneren Unruhe, dann möchte ich einfach auch noch für dich beten, dann kannst du gern nach vorne kommen, beten wir zusammen, weil ich glaube, dass Gott dann heute ein Tag der Ruhe bestimmt hat für dich. Weil heute ist auch der Tag der Gnade und des Heils. Und so wollen wir dieses Heute einfach für uns in Anspruch nehmen. Und heute in das hineingehen, was Gott für heute für uns hat. Diese Ruhe, diese Gnade, dieses Heil. So komm nach vorne, wenn du spürst, du brauchst es wieder ganz neu. Und ganz tief.